Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Da sind wir auch schon wieder gut erholt aus der Länderspielpause zurück und sofort machen wir weiter mit dem dritten Spieltag. Eine ereignisreiche Woche steht uns noch bevor. Viel Neues in der Champions League und ich freue mich, dass Sören und Fabi mich diese Woche auch wieder begleiten. Grüß euch Jungs, seid ihr gut erholt?
Hallo zusammen, hallo Tobi, hallo Fabi. Vorweg erstmal alles Gute zu deinem Geburtstag, Tobi. Dein 30 plus x-ter Geburtstag und dann direkt auch noch die Aufnahme heute. Also herzlichen Glückwunsch, alles Gute zu deinem Geburtstag.
Ja, vielen Dank, Dankeschön.
Ja, dann auch von meiner Seite natürlich willkommen, hallo zusammen, schöne Grüße aus dem spätsommerlichen Meerbusch strahlt in purer Sonne und blauen Himmel. Auch von meiner Seite natürlich auch, wenn wir vorher schon telefoniert haben, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Und ich bin ausgerufen und freue mich auf die Sendung.
Hervorragend. Vielen Dank euch, Jungs. So, es wird alles natürlich der Folge untergeordnet. Der Geburtstag kommt da an zweiter Stelle. Und ja, bisher waren ja so Pausen nicht so unser Fall, was die Länderspielpausen angeht. Da hat man sich ja nicht so drauf gefreut, Sören, Fabi. Aber ich glaube, jetzt wir sind ganz gut unterhalten worden von der Nationalmannschaft bei den beiden Spielen gegen Ungarn als auch gegen die Niederlande.
Ja, es unterstreicht, glaube ich, so ein bisschen den Eindruck, was Julian Nagelsmann während der Europameisterschaft schon eingeläutet hat. Sehr, sehr gute Mannschaft, die, ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, brutal viel Talent hat. Viele Spieler mit ja, Talent gesegnet sind. Und das klickt im Moment ganz gut und die Spiele sind sehr gut anzuschauen. Aber ich glaube, bis zur Weltmeisterschaft dann in 2 Jahren ist es noch ein langer Weg. Klar, jetzt ist es gut, aber schauen wir mal, wenn es wirklich darauf ankommt, wie unsere Mannschaft dann auch abruft.
Mhm. Ja, Fabi, das Spiel gegen die Ungarn 5-0 gewonnen. Ich glaube, gerade in der zweiten Halbzeit ordentliche Leistungssteigerung. Aber gerade das Spiel am Dienstag dann gegen die Niederlande, im Endeffekt ein 2-2, am Ende auch leistungsgerecht, glaube ich, ne?
Also zu meiner Schande muss ich tatsächlich gestehen, Spiel gegen Ungarn habe ich gesehen in voller Länge, war sehr gut anzugucken. Letzte Woche war ich selbst im Auslandseinsatz, unter anderem auch bei einem Hobbyfußballturnier, darf mich auch seitdem Weltmeister intern, zumindest in meiner Firma nennen, weil wir gewonnen haben. Und beim 2-2 habe ich tatsächlich nur die Highlights gesehen. Trotzdem glaube ich, mit einem Punkt in Holland kann man grundsätzlich immer zufrieden sein.
Ja, denke ich auch. Und dann geht es dann nochmal weiter. Ich glaube, in 3 Wochen ist dann die nächste Länderspielpause. Da stehen uns dann noch 2 Spiele, bevor dann einmal in Bosnien und einmal das Rückspiel in München dann gegen die Niederlande. Und dann sind wir da für dieses Jahr dann mit den Länderspielen auch soweit durch. So, nach den Länderspielen ist vor dem dritten Bundesligaspieltag und der begann am Freitagabend. Ja, mit der beeindruckenden Heimserie von Borussia Dortmund, die freitags weiterhin anhält, weiterhin ungeschlagen. Letzte Niederlage vor, oh, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, schon ziemlich langer Zeit. Am Ende ein ziemlich unterhaltsames 4-2 gegen den ersten FC Heidenheim. Verdient unterm Strich, Sören.
Sehr verdient. Ich glaube, gerade die Anfangsphase, das war, ja, Einbahnstraßenfußball vom BVB, ein richtig starker Heimauftritt. Und die 2-0-Führung hatte es, glaube ich, auch wieder gespiegelt. Die Heidenheimer, das, glaube ich, kann man ihnen wirklich auch jetzt gegen Dortmund nicht vorwerfen, haben alles versucht, alles reingeworfen. Gerade da unten auch in der Endphase, als es dann plötzlich 3-2 stand, wurde es nochmal ein bisschen spannend. Aber im Endeffekt muss man sagen, der BVB hat ein sehr gutes Heimspiel gemacht. Ich fand auch den Auftritt von Guirassy wirklich gut. Also ich glaube, dass er auch in das System von Nuri Sahin passt und dass ja der BVB da nochmal eine ganz andere Option vorne im Sturm hat. Aber es war ein überzeugender und verdienter Heimsieg vom BVB.
Mhm. Fabi, Sören hat die Anfangsphase angesprochen, gerade die ersten 20 Minuten, ich hatte es auch mal kurz in unsere Gruppe geschrieben, hatte ich mir schon ein bisschen Sorgen um die Heidenheimer gemacht, weil das war wirklich Powerfußball, ja, wie einst fast zu Klopp-Zeiten. Spielfreude mit Tempo, frühes Pressing und ja, dann eine schnelle 2-0-Führung.
Ja, also ich möchte euch da nirgendwo widersprechen tatsächlich, gebt ihr auch vollkommen recht, vor allem die ersten 20 Minuten. Trotzdem würde ich da aus BVB-Sicht ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, weil ich glaube, ein Heimspiel gegen den ersten FC Heidenheim, auch wenn sie gut in die Saison gestartet sind, das ist ein Muss, dass du da 3 Punkte holst. Es war am Ende dann unnötig spannend. Vielleicht hat mich es phasenweise auch ein bisschen daran erinnert, vor einer gewissen Zeit, 2, 3 Jahren, dass es ein Spiel gewesen wäre, wo vielleicht am Ende des Tages sogar noch ein Punkt für die Heidenheimer bei rauskommt. Hatten wir alles schon erlebt. Jetzt würde ich sagen, darf man das auch nicht zu hoch hängen. Es ist ein Heimspiel, wie gesagt, gegen Heidenheim. Das musst du gewinnen. Das war überzeugend in vielen Phasen des Spiels. Es war ein unterhaltsames Spiel für einen Freitagabend. Auch immer eine grundsätzlich gute Sache. Man of the Match, Adeyemi, der den Schwung aus der U21 mitnehmen durfte. Aber das ist nicht der Maßstab, an dem sich Borussia Dortmund messen lassen muss, zumindest aus meiner Sicht. Und 3 Punkte und mehr war es aber auch nicht.
Vielleicht noch ein, zwei Personalien, Sören. Der Kapitän saß auf der Bank, Emre Can.
Ja, ich glaube, dass das letzte Saison ja auch schon so ein bisschen das Thema war, dass Can jetzt vielleicht nicht der Spieler ist, der gerade, wenn es gegen Mannschaften geht, die hinten drin steht, die optimale Besetzung sind. Sie haben die Alternative mit Pascal Groß, der das ja auch immer besser macht, gerade was den Spielaufbau betrifft. Sie haben Mecha auf der Position. Also ich glaube schon, dass Can dann eben auch große Konkurrenz hat, aber dann eben in den Spielen, wo es ja jetzt in der Champions League vielleicht auch, wo ein bisschen mehr Körperlichkeit gefragt ist, ist Can sicherlich wieder ein Thema.
Und auf wen ich besonders noch ein Auge geworfen hatte, war Niklas Süle. Und da muss ich echt sagen, also jetzt die letzten 3 Spieltage, also tipptopp. Da werden wir, glaube ich, noch oder der BVB richtig viel Spaß an ihm haben, wenn er das weiter so durchzieht. Heute war ein großes Interview im Kicker mit ihm. Also ich glaube, da hat der BVB einen komplett neuen Spieler für die Saison, quasi eine Neuverpflichtung. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, trotz des Foulspiels da zum 3-2, der zum 3-2-Elfmeter führte. Aber Niklas Süle, glaube ich, wirst du in der Innenverteidigung dieses Jahr, wenn keine Verletzungen groß dazukommen, eigentlich immer gesetzt haben. Gehe ich ganz
Auch
stark
hier
von.
möchte ich wieder negativ
Oh.
Fabi sein,
Oh.
tatsächlich.
Okay.
Es war eine okay Leistung. Also ich glaube, dass er auch an dem einen oder anderen ja, Chance oder Tor mit Sicherheit auch seine Aktien im Spiel hat. Was mich eigentlich viel mehr ärgert, dass man hier so tut, wenn der Niklas Süle einmal fit aus der Sommerpause zurückkommt und offensichtlich für den Moment einen Stammplatz genießt. Das ist der Maßstab, was ist die letzten beiden Jahre beispielsweise gewesen. Und das ist ein Punkt, klar. Irgendwann muss man wieder nach vorne gucken. Er macht im Moment einen fitten und guten Eindruck. Das muss er jetzt aber auch mal übers ganze Jahr hinweg halten können. Und du hast mit Weidemar Anton auch einen Spieler, der mit Sicherheit seine Berechtigung hat. Und es gibt ja noch einen dritten Innenverteidiger, der irgendwann wieder zum Kader dazu stoßen sollte. Von daher glaube ich schon, dass er dem Verein einiges schuldig ist und das möglichst mit vielen, vielen guten Leistungen diese Saison zurückzahlen sollte, um es mal so auszudrücken.
Ja, also auch wenn es jetzt erst der dritte Spieltag ist, vielleicht sehe ich da so in weiter Zukunft, so im Januar, Februar, wenn die nächsten Nationallehrgänge anstehen, vielleicht auch so ein bisschen so ein Hintertürchen mal wieder bei der Nationalmannschaft anzuklopfen. Aber das ist noch in weiter Ferne, aber vielleicht könnt ihr euch dann nochmal an meine Worte zurückerinnert fühlen. Gut, dann lasst uns weitermachen mit dem Spiel, dem einzigen Spiel am Wochenende, wo es keine Tore gab, können wir wahrscheinlich auch relativ kurz und schmerzlos abhaken, Sören. RB Leipzig kommt zu Hause nicht über ein 0-0 gegen Union Berlin hinaus.
Ja, das stimmt. Also wenn man es nüchtern betrachtet, glaube ich, ist es zu wenig für Leipzig, wenn du ein Heimspiel hast gegen Union Berlin, wo du dir auch wirklich die eine oder andere gute Chance rausgespielt hast. Das ist das Thema, glaube ich. Die Effektivität ist noch nicht so da. Das war ja, glaube ich, auch beim ersten Heimspiel gegen Bochum schon der Fall, dass man die Chancen, die man hatte, nicht genutzt hat. Das muss man sich vorwerfen. Blickt man auf die Zahlen, 3 Spiele, 7 Punkte. Ich glaube, da kannst du dir nicht viel vorwerfen aus Leipziger Sicht. Du bist oben mit dabei. Die Mannschaft muss sich sicherlich jetzt auch noch finden. Ich glaube, da hilft die Champions League auch ein bisschen, dass du in den Rhythmus kommst, auch ja wirklich einen wettbewerbsfähigen Rhythmus. Und dann wirst du solche Spiele dann auch gewinnen. Union Berlin hat es, glaube ich, für die Verhältnisse gut gemacht. Sie haben versucht, natürlich hinten drin zu stehen. Sie hatten mit Renault einen sehr, sehr guten Torwart, der die Chance dann auch vereitelt hat. Da, glaube ich, kann man sich über den Punkt nicht beschweren in Berlin.
Ja, jetzt insgesamt schon 14 Spiele am Stück weiter ungeschlagen. Aber Fabi, ähnlich wie in der letzten Saison, auch wenn es jetzt erst der dritte Spieltag war, Wenn sich solche Spiele in der Saison wieder häufen sollten, wird's für ganz oben nicht reichen. Da wird die Luft dann immer ein bisschen dünner, ne? Da solltest du solche Spiele dann vielleicht auch mal mit einem dreckigen 1-0 irgendwie ja, über die Runden kriegen.
Also ich glaube, die Chancen waren da und das war natürlich auch jetzt ein bisschen Pech. Vergebener Elfmeter, ein Lattentreffer war dabei. Trotzdem erkennt man Muster der Mannschaften, die in Leipzig antreten. Das war beim VfL Bochum so, das war jetzt bei Union Berlin so. Gebt dir irgendwo recht, das sind die Heimspiele, die du gewinnen musst. Vor allem jetzt auch am Anfang der Saison. Ich glaube, jeder wäre lieber mit 9 Punkten in die Saison gestartet. Ja, manchmal steht eben das gewisse Spielglück nicht auf deiner Seite. Das war am Samstag so. Aber was man festhalten muss, Stand jetzt, am dritten Spieltag, tun sich die Leipziger sehr schwer gegen Mannschaften, die wenig fürs Spiel tun, dann auch relativ tief in der eigenen Hälfte abwarten. Und das ist eine Qualität, die entwickelst du im Laufe der Zeit, so wie Sören auch sagt, wenn du in deinem Rhythmus bist. Aber es muss sich noch einiges steigern tatsächlich bei den Leipzigern, weil das sind einfach liegen gelassene Punkte, die dir irgendwann im Zweifel wehtun können. Trotz alledem, und da brauchen wir nicht reden, Leipzig ist eine der Top-Mannschaften, die Qualität, die Spieler, die auf dem Feld stehen. Gehen wir davon aus, dass sich das im Laufe der nächsten Wochen auf jeden Fall wieder ändern wird.
Ja, und dann noch vielleicht ein, zwei Sätze zu den Unionern. Jetzt nach 3 Spielen, 5 Punkte. Wer das am Anfang der Saison nach 3 Spieltagen gesagt hätte, hätte das wahrscheinlich auch sofort so unterschrieben. Ja, und ähnlich wie die Jahre eigentlich, wo die Union so erfolgreich war, jetzt mit einem Torverhältnis von 2-1 5 Punkte rausgeholt und hier auch in Leipzig 2 richtig gute Chancen gehabt, wo Gulagi zur Stelle war. Wäre so typisch Union gewesen, dass sie da dann auch mal 1-0 in Leipzig gewinnen. Ne? Also ich glaube, die Unioner haben sich soweit, was das angeht, auch wieder berappelt auf ihre alten Stärken. Defensiv sehr stabil, ganz schwer zu bespielen gewesen für die Leipziger, die ja immer wieder angerannt waren. Können sie, glaube ich, ganz gut mit leben mit dem Punkt in Leipzig. So, dann würde ich vorschlagen, machen wir mit dem noch amtierenden Meister Bayern 04 Leverkusen weiter, Fabi. Am Ende war es ein ziemlich deutlicher 4-1-Sieg, wo ja gerade in der zweiten Halbzeit ja die Kräfteverhältnisse doch schon klar verteilt waren.
Ja, fühle mich mal geehrt, dass ich auch mal als Erster sprechen darf.
Ja, ich wechsle das heißt, heute ein bisschen zwischen euch.
Sören darf mir gleich widersprechen. Dir darf man heute nicht widersprechen an einem Geburtstag. Das ist glasklar. Was sagen wir zum Spiel? Zum Spiel sagen wir, überlegene Leverkusener Anfangsphase, gewohnt viel Ballbesitz, auch früh in Führung gegangen, in Anführungszeichen, in der 17. Minute. Das 2-0 nachgelegt und trotzdem, und das ist das große Manko an den ersten 3 Spieltagen, dass die Leverkusener auch anbieten können. Und das wurde dann in Form von Berisha gerne angenommen. Bisschen Glück für die Leverkusener, dass der direkte Ausgleich eine Minute nach dem Anschlusstreffer zurückgenommen wurde, berechtigt durch Abseits. Und in der zweiten Halbzeit war es dann wiederum eine sehr, sehr klare Sache an sich. Das Spiel war auch ziemlich unterhaltsam. Es ging hin und her. Meiste Zeit natürlich Leverkusen im Ballbesitz. Aber es war schön anzuschauen. Also es war ein gutes Bundesligaspiel am Samstagnachmittag.
Und ein Mann, den die Hoffenheimer überhaupt nicht in den Griff bekommen haben an dem Tag, war Victor Boniface mit seiner bulligen Statur. 2 Tore, 1 Assist. Ja, war dann auch der Unterschiedsspieler. Ne? Gerade bei dem 3. Tor, glaube ich, was er gemacht hat, wo er da den Hoffenheimer ins Leere hat rutschen lassen, kurz vorm Tor. Und hatte ja auch noch weitere Chancen. Hatte Granit Xhaka hinterher angesprochen, hätte wahrscheinlich bei dem Spiel auch 4-5 Tore machen können, wenn er da noch ein bisschen kaltschnäuziger gewesen war. War ja das Problem, was er auch schon in der letzten Saison hatte, wo er einiges hat liegen lassen. Aber ich glaube, da gibt es Schlimmeres, als wenn man nur 2 Tore geschossen hat. Ne? Ist, glaube ich, ganz gut gewesen. So, bei der TSG Hoffenheim muss man sich weiter Sorgen machen.
Ja, das ist, würde ich auch sagen, definitiv ein Thema, weil du kannst es irgendwie noch gar nicht so wirklich einschätzen oder zusammenfassen, die Leistung jetzt nach 3 Spielen. Irgendwie ist es noch nichts, wo man sagt, okay, das ist TSG-Fußball. Ja, es war, natürlich hatten sie ihre Phasen jetzt auch im Spiel gegen Leverkusen, aber sie sind, das muss man wirklich klar sagen, im Moment, glaube ich, überhaupt nicht in der Lage, solche Mannschaften zu schlagen. Und wenn man auf den Spielplan guckt, ich glaube, jetzt die nächsten 1-2 Wochen werden dann auch entscheidend sein. Sie haben jetzt Union Berlin auswärts und dann zu Hause gegen Bremen. Also vielleicht kann man da so eine klare Tendenz sehen. Aber wenn da nicht auch schnellstmöglich irgendwie ja, eine bessere Leistung folgt, glaube ich schon, dass da das Thema auch um Materazzo wieder größer wird, die Trainerfrage gestellt wird. Grundsätzlich ja immer noch eine sehr schlechte Stimmung im Verein oder um den Verein herum. Das müssen wir sicherlich im Auge behalten. Die nächsten zwei Spiele werden da sicherlich auch entscheidend für sein, wie es da weitergeht.
Und das Hauptproblem weiterhin die Defensive, ne? Die letzten beiden Spiele jeweils 4 Tore, dann hast du gegen Kiel zu Hause 2 Stück noch kassiert, da hast du zum Glück gewonnen und dann kam jetzt noch in der Länderspielpause ganz bittere Nachricht noch mit dazu, Grischa Prömmel, auch ein ganz wichtiger Spieler, ne? Fällt jetzt mit Kreuzbandriss aus, also wenn es einmal schlecht läuft, dann richtig, also werden wahrscheinlich unruhige Wochen für die Hoffenheimer und Materazzo weiterhin werden. Gerade wenn sich auch im Umfeld nicht mal langsam die Lage beruhigen sollte. So, Sören, der VfL Bochum gehört zu den Mannschaften, ja, die weiterhin punktlos in der Liga dastehen.
Ja, in Philadelphia wird man sagen, trust the process. Also irgendwann wird man erfolgreich sein. Im Moment sieht es nicht danach aus. In Freiburg vom Ergebnis her zwar knapp 2-1, erstes Saisontor gemacht. Man muss aber sagen, dass die Freiburger einen hochverdienten Heimsieg eingefahren haben. In der ersten Halbzeit schon die bessere Mannschaft. Da ist der VfL ja durchaus glücklich in Führung gegangen. Und danach der Pause durch Doppelschlag von Adamu, wo man auch die Probleme vom VfL gesehen hat. In der Defensive nach wie vor das Spiel gedreht. Und danach, das glaube ich gehört auch so weit dazu, fehlt es dem Spiel vom VfL einfach noch, dass man sich Torchancen erspielt, auch hundertprozentige Torchancen erspielt. Und auch das ist die Wahrheit. Man ist im Moment nicht in der Lage, auch gegen Freiburg dreifach zu punkten oder einen Unentschieden zu holen. Es braucht alles eine Zeit. Das einzig Gute ist nach wie vor, ich glaube, da haben wir letzte Woche oder vorletzte Woche drüber gesprochen, dass Mannschaften wie St. Pauli und Kiel noch nicht dreifach punkten, dass man immer noch ja so ein bisschen dran ist, auch in ruhigere Fahrwasser zu kommen, auch wenn es noch früh in der Saison ist. Wird es langsam Zeit und jede Woche wird wichtig sein, jetzt gerade nächste Woche gegen Kiel. Ich glaube, da muss der Heimsieg auf jeden Fall her, weil sonst wird es natürlich brutal schwer. Und Peter Zeidler, nach wie vor, glaube ich, dass es definitiv der richtige Ansatz ist, auch fußballerisch sich weiterzuentwickeln. Aber im Moment, es dauert. Klar, der Umbruch war relativ groß, aber ohne Erfolgserlebnisse wird der Umbruch natürlich dann auch mit der Zeit schwerer zu moderieren sein. Von daher wird jeder Punkt jetzt wichtig sein und am besten dann schon nächste Woche gegen Kiel.
Die Woche irgendwo gelesen, es könnte vielleicht darauf hinauslaufen, dass der VfL Bochum der schlechteste Nicht-Absteiger diese Saison sein wird, ne? Was vielleicht am Ende die Punkte so darstellt. Ja, und die Freiburger, Fabi, hätten auch deutlich höher gewinnen können, wenn die Bochumer nicht noch einen überragenden Patrick Drewes im Tor gehabt hätten.
Ja, müssen. Tatsächlich. Bochum steht auch meines Erachtens nach den 3 Spielen vollkommen zu Recht mit 0 Punkten da. Ich glaube, die größte Hoffnung aktuell für den VfL ist, dass es 2 Mannschaften gibt, die ähnlich in der Tabelle stehen und einen ähnlichen Eindruck hinterlassen. Und so wie Sören aussagt, am Samstag nächste Woche oder diese Woche hast du das erste Duodai-Spiel. Es müssen zwingend 3 Punkte her, alles andere ist indiskutabel, egal wie, aber du musst die 3 Punkte holen. Und für die Freiburger kann man vielleicht einfach auch mal das ganze Spielchen ein bisschen abkürzen und sagen, das Pferd muss nur so hoch springen. Wie heißt das Sprichwort? Ihr wisst, was ich meine.
Ein Pferd springt nur so, wie es muss, so, ne?
Genau, ja. Top. Und Heimspiel, 2-1-Sieg. Es war überlegen, es war souverän. Und klar, die Bochumer mit ein bisschen Glück, letztendlich machen sie sogar noch das 2-0. Aber am Ende muss man sagen, es waren absolute verdiente 3 Punkte für die Freiburger.
Also zu welchem Zeitpunkt war das, wo Miyoshi diese Riesenchance hatte, die Atobolu da ganz artistisch da?
Ja, noch vor der Halbzeit, oder?
War das mit der Führung, ja. War das doch, ne?
Ja.
1-0. Ja, wenn da das 2-0 fällt, wer weiß, wie das Spiel da gelaufen wäre.
Ja, hätte Fahrradkette.
Hätte. Aber war schon cool geschossen, der Ball. Also, aber auch stark gehalten von Atobolu. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel am Samstag. Und da macht weiterhin die Eintracht aus Frankfurt ihren Fans richtig Spaß auswärts. 2-1 Auswärtssieg bei den Wölfen. Am Ende auch verdient, kann man glaube ich so festhalten. Gegen schwache Wolfsburger.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der Plan war, der Eintracht war recht klar mit Anpfiff, sich erstmal aus der Defensive nach vorne arbeiten. Da hat, ja, haben die Wölfe schon versucht, glaube ich, auch das Spiel so in die Hand zu nehmen. Aber dann war es eben Omar Marmoush, der Eintracht 1-0 in Führung gebracht hat. Und dann war das Spiel natürlich ein anderes. In der zweiten Halbzeit fand ich auch eigentlich schon die SGE die bessere Mannschaft auch. Was ja das Spiel mit dem Ball betrifft, ich glaube, da muss man sagen, da fehlt natürlich ein Lovro Mayer im Moment in Wolfsburg, ganz klar. Und die Eintracht, muss man sagen, die sind im Moment, sie haben einen Lauf, sie haben mit Marmoush einen unglaublich starken Spieler, der zum Glück geblieben ist, der unglaublich viel Selbstvertrauen hat. Und das macht die Mannschaft natürlich dann auch stärker. Und über die drei Punkte, glaube ich, kann man sich sehr, sehr freuen, weil das eine überzeugende Leistung war.
Ja, und gerade das schnelle Umschaltspiel nach vorne, Fabi, ließ sich sehr, sehr gut ansehen, auch schon im letzten Spiel, was die Frankfurter ja gewonnen hatten. Also da hat Dino Topmöller, glaube ich, die richtigen Hebel gefunden in der Vorbereitung schon, ne? Ist eine deutlich attraktiver anzusehen als noch ja, in der letzten Rückrunde.
Ja, also es war allgemein jetzt nicht das spannendste Fußballspiel vom Niveau her. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube schon, dass die Wolfsburger zumindest bemüht waren. Gut, davon kannst du ja am Ende des Tages nichts kaufen. Ein bisschen mehr Spielanteile auf ihrer Seite. Die Frankfurter im Moment ziemlich effizient. Und ich habe eigentlich die größte Sorge bei den Frankfurtern, die ich habe. Letztendlich ist, dass irgendwann dieser Schlendrian reinkommt, weil es sind jetzt keine Spiele, wo du wirklich die Frankfurter als die überlegene Mannschaft siehst, sondern oft, ja, so wie du aussagst, ein schnelles Umschaltspiel, aber das ist für mich dann ein bisschen zu reaktiv. Und das, was in der Mannschaft steckt, könnte eigentlich auch eine Mannschaft sein, die durchaus dominant auftritt bei dem einen oder anderen Gegner. Und das kommt mir im Moment noch ein bisschen zu wenig vor, aber hey, die Ergebnisse stimmen, es kann sich keiner beklagen. Und ich glaube, es spielt sich auch langsam so eine Formation fest. Das System passt besser und besser zur Mannschaft. Ich glaube, da hat sich Topmöller auch ein bisschen auf den Kader eingestellt und sieht im Moment ziemlich gut aus.
Ja, einziger Wermutstropfen an dem Wochenende, Kevin Trapp zur Halbzeit raus, wird jetzt wahrscheinlich, was sagten Sie, zwischen 4, 5 Wochen ausfallen. Aber da wird der Brasilianer Santos die nächsten Wochen das Tor hüten, soll wohl ein ziemlich großes Talent sein. Und ja, da geht die Tendenz wohl auch dahin, dass er irgendwann dann mal Kevin Trapp wohl beerben soll, kann. Lassen wir uns mal überraschen, wie das da dann weitergeht. Erste bzw. zweite Probe hat er dann unter der Woche dann, wenn es in der Europa League dann, nee, Quatsch, doch in der Europa League für die Frankfurter dann weitergeht. So, und dann kommen wir zum VfB Stuttgart. Die Stuttgarter gewinnen 3:1 bei Borussia Mönchengladbach. Der erhoffte Befreiungsschlag ist geglückt, nach zuvor nur einem Punkt aus 2 Spielen und gleichzeitig auch eine gelungene Generalprobe, glaube ich, für das Spiel der Spiele für die Stuttgarter jetzt in der kommenden Woche.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch wieder so ein Sieg, wo man sagt, wo man sieht, welche Qualitäten der VfB hat. Lange Zeit, vielleicht sogar gerade in der ersten Halbzeit, finde ich ein ausgeglichenes Spiel, wo auch die Gladbacher gar nicht mal so schlecht waren, sondern auch wirklich auf Augenhöhe agiert haben. Aber dann, desto länger das Spiel dauerte, hat man schon gesehen, dass sich die Qualitäten vom VfB durchsetzen. Und dann der Doppelschlag von Demirovic, klar, war dann spielentscheidend und danach war das Spiel auch im Prinzip gelaufen. Da hat der VfB es wirklich sehr gut gemacht, vielleicht sogar noch den einen oder anderen Gang rausgenommen, um sich vielleicht schon zu schonen jetzt für die Champions League. Von daher war das ein sehr, sehr guter Auftritt, der dann natürlich dann auch Mut macht, um international dann auch wettbewerbsfähig zu sein.
Ja, und die Gladbacher, Fabi, kassieren im zweiten Heimspiel die zweite Niederlage. Ja, ich meine, waren jetzt zwei Champions League-Teilnehmer mit Leverkusen am ersten Spieltag und jetzt im VfB. Aber zumindest spielerisch vom Ansatz her, Sören hat die erste Halbzeit angesprochen, waren die Gladbacher ja wirklich zumindest auf Augenhöhe, ne?
Ja, also in der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Also vor allem auch in der Anfangsphase haben sich die Stuttgarter ja wirklich richtig, richtig schwer getan. Das muss man ja sagen. Der Ausgleich von Alassane Plea war auch ziemlich verdient. Im zweiten Durchgang hat man dann aber schon auch einen gewissen Qualitätsunterschied auch gespürt. Du hast das, was sehr, sehr erfreulich ist, dass offensichtlich der VfB Stuttgart es schafft, den einen oder anderen Top-Abgang wirklich zu kompensieren. Mit Demirovic hast du jetzt jemanden vorne drin stehen, der im Endeffekt das macht, wo Guirassy aufgehört hat. Und es sieht schon eigentlich phasenweise dann wieder ziemlich gut aus. Und jetzt klar, am Mittwoch, glaube ich, großes Highlight bei Real Madrid. Ich glaube, da geht es für den VfB einfach nur darum, es einfach zu genießen. Ergebnis ist dann schon fast wahrscheinlich eher zweitrangig, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Mannschaft in der Lage ist, da was zu holen. Anyway, in der Liga sieht es jetzt auch wieder ein bisschen deutlich freundlicher aus nach so einem Auswärtssieg. Und für die Gladbacher, ja, ausgenommen der 3 Punkte in Bochum, zweimal mit leeren Händen zu Hause dagestanden. Jetzt wird es auch wieder Zeit, nächste Woche sozusagen wieder für Punkte zu sorgen, weil sonst stehst du wieder da in der Tabelle, wo du eigentlich nicht stehen willst.
Nächste Woche geht es dann, oh, wird auch kein leichtes Auswärtsspiel dann nach Frankfurt. Ja, überragend fand ich, muss ich noch ganz kurz sagen, also die Vorarbeit von Kevin Stöger, da so noch die Übersicht zu behalten. Ich glaube, viele andere hätten da selber den Ball aufs Tor in Richtung Tor geköpft, aber er legt dann nochmal schön quer zum Player, richtig stark gemacht, also nicht schlecht. Gut, und dann kann der Fabi weitermachen mit
Dem
dem FC
großen FC
Bayern, mit
Bayern.
dem großen FC Bayern, der zurück ist an der Tabellenspitze, Fabi.
Ja, das ist der Klassiker, der mich manchmal dann im Vorfeld auch ein bisschen
Endlich.
beschäftigt, also vor unserer Aufzeichnung beschäftigt, weil wenn der FC Bayern mal souverän ein Spiel hoch gewinnt, dann wird es ja immer schnell abgekanzelt, weil es halt einfach der FC Bayern ist. Ich glaube aber trotzdem, was man merkt, dieses System von Vincent Kompany, dieses frühe Pressing, was ja mit einem gewissen Risiko auch verbunden ist, aber es scheint an den ersten Spieltagen aufgegangen zu sein. Ich glaube, defensiv ist es für den Moment eigentlich auch ganz okay, wie wir stehen. Du gewinnst 6-1 auswärts. Ja, klar, es war ein Aufsteiger, es ist Holstein Kiel, aber du musst dann in der Art und Weise das Spiel auch so früh erstmal entscheiden können. Große Vorteil hier für den FC Bayern war natürlich, dass du ab der Halbzeit ein paar Gänge runterschalten konntest, Kräfte sparen für die nächste Champions League-Aufgabe. Und von daher sieht es ziemlich souverän aus, glaube ich, in Verbindung auch mit dem glanzlosen und vielleicht auch etwas langweiligen Heimsieg gegen Freiburg kann man den Bayern nur attestieren, dass sie im Moment in der richtigen Spur unterwegs sind. Du hast Harry Kane, der wieder trifft. Im Übrigen auch nach 3 Spieltagen 8 Scorerpunkte, 4 Vorlagen, 4 Tore. Scheint auch da anzuknüpfen, wo er die letzte Saison aufgehört hat. Und so nach und nach wird der Kader auch wieder voll. Wenn man dann sieht, wer von der Bank kommt, sollte es eigentlich auch für die Bundesliga reichen können, um da ganz vorne letztendlich auch den Platz an der Sonne verteidigen zu können. Also es war durchaus sehr, sehr souverän.
Du hast den Kader angesprochen. Leroy Sané hat wieder Platz genommen auf der Bank, dadurch bedingt, aber war ein Mann gar nicht im Kader, Leon Goretzka. Ich glaube, da kann man das Kapitel ja mittlerweile endgültig schließen. Wobei, jetzt hat sich ja Sacha Boué wohl am Meniskus verletzt. Vielleicht rutscht Leon Goretzka dann ja doch noch das ein oder andere Mal mit auf den Spieltagsbogen. Aber ich glaube, das Kapitel ist beendet, was das Thema Goretzka angeht. Und zu den Kielern muss man, glaube ich, sagen, Sören, nicht wirklich Bundesliga-tauglich. Ne? Am Ende sind sie mit den 6 Toren ja sogar noch ja, ziemlich glimpflich davongekommen.
Ja, auch da, ich glaube, es ist immer schwierig. Klar kannst du sagen, wenn du in der zweiten Liga wirklich super Fußball spielst, aufsteigst, dann stehst du zurecht in der Bundesliga. Und es ist toll in der Region, wo es im Prinzip nur Handball auf Top-Niveau und viel plattes Land gibt, dass es jetzt im Fußball-Bundesliga-Gist gibt. Aber wenn man ehrlich ist, und ich glaube, dass, wenn man die Vereinsbrille auch abnimmt, viele Kieler dann auch sagen, dass es zumindest der Bundesliga dann auch vielleicht dann gerade an so einem Samstagabend so ein Top-Spiel, was so über die Bühne läuft, dann auch eher so ein bisschen schadet, gerade auch im internationalen Ansehen, wenn da wirklich viele Länder auch an so einem Abend einschalten und dann so ein Spiel sehen. Ja, es ist toll, Kiel in der Bundesliga, einmaliges Erlebnis sicherlich, aber ich glaube, dass es vom Niveau her nicht in Ordnung ist und nicht wettbewerbsfähig ist und dass eben dann solche Spiele dabei rauskommen. Es war ja nicht nur jetzt das Spiel gegen Bayern. Ich glaube auch die ersten beiden Bundesligaspiele, das war jetzt noch nicht so, dass man sagt, okay, sie sind angekommen. Was finde ich auch fehlt und was normalerweise immer da sein muss, wenn du krasser Außenseiter bist, ist ja den Willen, Zweikämpfe zu führen, auch vielleicht mal ein überhartes Foul zu machen. Und das war, finde ich, überhaupt nicht in den ersten Minuten gegen Bayern überhaupt nicht da. Kein Zeichen gesetzt. Auch ein vermeintlich erfahrener Spieler wie Lewis Holtby überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Und das musst du eigentlich immer reinwerfen, um zumindest nach dem Spiel zu sagen, okay, wir haben uns nichts vorzuwerfen. Das ist unser Niveau, wir haben alles gegeben. Aber selbst jetzt gegen Bayern war das, finde ich, nicht der Fall. Und da muss sicherlich Kiel noch dran arbeiten, dass sie sich zumindest nach dem Spielen hinstellen können und sagen, wir haben alles versucht, es reicht halt nicht. Aber das war jetzt, finde ich, in den ersten drei Spielen noch nicht der Fall.
Und du wirst wahrscheinlich als Bochum mal hoffen, dass das auch nächste Woche Samstag weiterhin der Fall ist.
Absolut, absolut.
Gut, dann machen wir mit den Sonntagsspielen weiter. Und da kommen wir zu der dritten Mannschaft, die jetzt auch weiterhin mit 0 Punkten dasteht. Kommen wir zum FC St. Pauli, der beim FC Augsburg viel, viel zu spät aufwacht und am Ende auch völlig verdient mit 3-1 in Augsburg verliert. Die Augsburger, Fabi, waren von der ersten Minute an eigentlich das komplett tonangebende Team. In der ersten Halbzeit haben sie es noch verpasst, das erste, zweite Tor zu machen, aber kurz nach der Halbzeit dann der Dosenöffner durch das erste Tor durch Marius Wolf. Kurze Zeit später Philipp Tietz mit dem 2-0. Ja, dann haben sie sogar noch die Chance, das Spiel komplett zu entscheiden aufs 3-0. Verpassen sie. St. Pauli wacht zu dem Zeitpunkt dann auf, verkürzen auf 2-1 und hinten raus machen sie dann auf. Und da fuhr der FCA dann den entscheidenden Konter, 96. aufs 3-1. Hochverdienter Sieg der Augsburger. Jetzt 4 Punkte, beide Heimspiele nicht verloren, 4 Punkte daraus geholt. War auch sehr wichtig gegen einen direkten Konkurrenten, der wahrscheinlich dann auch mit um den Abstieg spielen wird. Ne?
Ja, komm, lass uns das bei dem Spiel relativ kurz machen, weil es ist im Prinzip Copy-Paste mit Holstein Kiel, also in Verbindung mit St. Pauli. Es sind 3 Punkte, die du als FC Augsburg einfahren musst. Es sind aber auch, wie gesagt, die Gegner, die es eigentlich dem Rest der Liga relativ einfach machen. Es war eine Überlegenheit, bei St. Pauli ist es nun mal so, ich weiß, es gibt viele, vielleicht auch unter unseren Zuhörern, die den Club toll oder cool finden, aber es wird wenig bis gar nichts zum Spiel beigetragen, erst dann im Laufe der zweiten Halbzeit, wo man dann ein bisschen aufgewacht ist. Das sollte eigentlich für die nächsten Wochen der Ansatz sein oder den Mut geben, vielleicht doch mal den Weg nach vorne zu suchen. Weil ansonsten, wie gesagt, geht die Reise ziemlich schnell in der Bundesliga vorbei und für die Augsburger gilt einfach, den Sieg jetzt aber wirklich nicht zu hoch zu hängen, weil das waren Pflicht, 3 Punkte und an sich zum Spiel selber, es war nicht wirklich schön anzugucken, also es war ziemlich zäh phasenweise, weil es natürlich zwei Mannschaften waren, die jetzt vielleicht nicht gerade technisch im obersten Regal anzusiedeln sind und von daher von meiner Seite aus kurz und knapp, natürlich verdiente 3 Punkte für Augsburg und St. Pauli. Ein bisschen mehr Mut in den nächsten Wochen könnte vielleicht belohnt werden.
Ja, nächste Woche geht es dann zum Erzfeind oder gegen den Erzfeind daheim, gegen RB Leipzig dann. Ne?
Ja.
Gut, und zum Abschluss des Spieltages auch eine kleine Überraschung vielleicht, Sören. Bremen gewinnt in Mainz mit 2-1.
Ja, merkwürdiges Spiel irgendwie, finde ich. In der ersten Halbzeit eigentlich ausgeglichen, finde ich. Folgerichtig dann auch mit 1-1 in die Kabine gegangen. In zweiter Halbzeit fand ich die Mainzer schon besser. Also da haben die wirklich auch versucht, das in Führung zu gehen, das 2-1 zu machen. Hatten ja dann sogar noch den vermeintlichen Vorteil, dass die Bremer, dass Marco Friedl mit Rot vom Platz geflogen ist. Aber das konnten sie dann nicht ausnutzen, diesen einen Mann mehr. Da hat man so ein bisschen auch die Struktur, glaube ich, verloren, die letzte Viertelstunde auch, nachdem es dann, nachdem Bremen dann durch den Konter in Führung gegangen ist, konnte man sich Mainz nicht mehr so wirklich die hundertprozentige Chance erspielen, um zumindest den Ausgleich zu machen. Also da, glaube ich, muss ich Mainz schon vorwerfen, dass sie gerade auch nach der roten Karte, wo es ja dann noch 1-1 stand, so ein bisschen die Struktur flöten gegangen ist, dass man nicht mehr die Kontrolle und die Ruhe vor allen Dingen mit Ball hat, dass man sich in Ruhe wirklich vorbereitet, das 2-1 zu machen. Und so fährt Bremen, glaube ich, sehr glücklich mit 3 Punkten nach Hause. Und da kann man sich sicherlich nicht beschweren über den Saisonstart. Derek Köhn, glaube ich, auch einen super Einstand gefeiert, aus Istanbul gekommen. Finde ich ohnehin schon einen sehr, sehr guten Außenverteidiger. Und der hat es natürlich perfekt gemacht, das 2-1 geschossen. Matchwinner und von daher glückliche 3 Punkte für Bremen.
2-3 Minuten, glaube ich, nur am Platz gewesen. Ne? Ganz kurz noch vielleicht eure Sichtweise, Fabi. Die rote Karte, Marco Friedl, muss... Eher gelb, oder?
Bin ich dran?
Ja, ich
Oder
habe
soll
ja gesagt,
Sören
nee, ich habe
sagen,
ja
ach
gesagt,
so,
Fabi.
ist ja das Gleiche
du
eigentlich
als routinierter
hier.
Verteidiger. Also Ball gespielt hat er ja auf jeden Fall, ne?
Ja, also ich hätte ihn nicht vom Platz
Ich auch
gestellt, um
nicht.
ganz ehrlich zu sein. War für mich beim besten Willen nicht rotwürdig.
Aber kann man, glaube ich, von ausgehen, dass er trotzdem seine zwei Spiele kriegen wird, ne? Hat er
Obligatorisch.
obligatorisch, richtig sollen. Sollen du jetzt auch nicht runtergeworfen?
Ja, schließe ich mich an.
Okay, gut, dann
Na,
sind wir da
guck mal.
ja. Alle drei einer Meinung,
Happy Birthday.
hervorragend. Ja, perfekt. So, komm, und dann runden wir unsere Folge ab mit dem Blick in die zweite Liga. Und da grüßt der Tabellenführer aus Düsseldorf. Tabellenführung verteidigt, jetzt am Sonntag bei der Hertha gewonnen. Weiterhin erst nach 5 Spieltagen ein Gegentor. Und am kommenden Wochenende, Fabi hat leider anderes vor, als mit
Urlaub?
mir ins Stadion zu gehen.
Ich habe Urlaub, ja.
Kommt es dann zum Derby gegen den ersten FC. Fabi, den du am Wochenende, Samstagabend, dir gegönnt hast und ja, mit dem FC auch ein bisschen verzweifelt hast.
Tatsächlich, und ich weiß bis heute nicht, warum ich das gemacht habe, um ehrlich zu sein. Aber ich habe es mir angeschaut. Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Aber es war
Doch, ich
total
weiß wieso. Du hast
verrückt.
keinen Raab geguckt, deswegen.
Das stimmt. Wie gesagt, aber das war Chancenwucher, sondersgleichen von den Kölnern. Ein Spiel, was du gewinnen musst, und Magdeburg aus ganz, ganz wenig tatsächlich zwei Kisten gemacht und nehmen die 3 Punkte mit. Ich glaube, im Stadion war jeder so schockiert, wie selbst ich als Nicht-Köln-Fan vor dem Fernseher. Also unglaublich. Spielt natürlich auch der ein oder anderen Top-Mannschaft oder großen Mannschaft, die um den Aufstieg spielen will, auch ein bisschen in die Karten, aber es war ein Ergebnis, was so nicht zustande kommen darf eigentlich.
Ja, und dann haben wir noch eine Mannschaft, wo quasi das Pulverfass droht zu explodieren, vielleicht schon am kommenden Wochenende. Die Rede ist von Schalke 04.
Ja, es ist Wahnsinn. Also gerade wenn man so ein bisschen die Sommervorbereitung, auch was die Berichterstattung so Revue passieren lässt, da wurde Schalke ja wirklich als Aufstiegskandidat Nummer 1 und 2 genannt. Gerade auch auf Ben Manga wurden viele Hoffnungen gesetzt. Fakt ist, glaube ich, gerade in der zweiten Liga, kein Sportdirektor kann Spiele gewinnen, kein Trainer kann Spiele gewinnen. Es braucht eine eingespielte Mannschaft. Das sieht man bei Düsseldorf, finde ich, sehr gut. Punktuell nur verstärkt und es klickt. Und das ist bei Schalke ja überhaupt nicht der Fall. Klar, man hat vermeintliche Talente geholt, viele Spieler, die man nicht kannte. Ja, auch gehofft so ein bisschen, dass man eben, dass dieser Faktor nicht kennen vielleicht dazu beiträgt, dass man Spiele gewinnt. Aber diese Mannschaft ist keine Mannschaft, es ist nicht eingespielt. Ich glaube auch, dass es da noch ein sehr, sehr großes Missverhältnis zum Trainer gibt, zu Karel Gerards. Und dass ja, der vermeintliche Hoffnungsträger Ben Manga eben auch nicht. Ja, dass das im Moment abrufen kann oder zumindest im Sommer nicht abrufen kann mit Transfers, dass man jetzt plötzlich die zweite Liga in Grund und Boden spielt. Und ich gehe nicht davon aus, dass das in den kommenden Wochen besser wird, dass Schalke grundsätzlich überhaupt aufsteigt. Und da wird es, wie du schon sagst, also da wird es sicherlich wieder rund gehen in den nächsten Wochen, weil die Art und Weise, wie Schalke Fußball spielt, sie hatten ein Spiel gegen Braunschweig, wo alles geklappt hat, aber danach kam nichts mehr. Und ich glaube auch, dass da es wieder drunter und drüber gehen wird.
Ja, Braunschweig hast du angesprochen. Die Braunschweiger holen einen Punkt in Darmstadt. Heimpremiere von Florian Kohfeldt auch missglückt. Der kommt am nächsten Wochenende dann nach Schalke. Vielleicht sorgt er dafür die erste Trainerentlassung, beziehungsweise zweite Trainerentlassung dann in diesem Jahr. Lassen wir uns mal überraschen. Fabis zweiter Lieblingsverein, der HSV. Höchster Saisonsieg unter Steffen Baumgart bisher, 5:0 gegen Regensburg, meldet sich auch zurück. Selke und Glatzel haben da getroffen. Ja, bleibt weiter entspannt in der zweiten Liga und kommendes Wochenende können wir uns auch wieder auf das eine oder andere interessante Spielchen freuen. Freuen tun wir uns auch, Fabi, auf die nächsten 3 Tage, die ja quasi wie Weihnachten, Geburtstag und alles weitere zusammen sind für uns, oder?
Ja, definitiv. Champions League geht wieder los. Für alle die keinen DAZN haben, eine Qual.
Ich wollte gerade fragen, gibt es da in Brasilien auch irgendeinen Stream oder
Nee,
noch
ich
nichts
glaube
gefunden?
Brasilien nicht, aber ich glaube, USA könnte vielleicht mit einem VPN-Zugang nützen. Da würde ich auch sogar den Kommentator verstehen. Das ist auch nicht schlecht. Ich muss mich morgen mal noch schlau machen.
Gut, Fabi, die Bayern gewinnen zu Hause, Premiere
Ja.
gegen Zagreb.
4-0.
4-0, okay. Sören, Fabi, werfen wir einen Zehner auf Stuttgart? Achterquote.
Ja, also ich glaube, wenn du Real Madrid schlagen willst am Anfang der Saison und ein Unentschieden ist auf jeden Fall möglich.
Ja, positiv, gut. Also ich freue mich ganz besonders auf Milan-Liverpool noch am Dienstag. Und dann haben wir noch Mittwoch auch City-Inter. Könnte bestimmt auch ein cooles Spiel werden. Fabi, der BVB in Brügge.
Auch eine klare Sache, 3-0.
Und Sören, Leverkusen in Rotterdam?
Rotterdam im Moment wirklich in der Krise als Meister. Da geht es auch im Moment drunter und drüber. Dementsprechend würde ich sagen 1-3.
1-3, gut. Und dann Fabi, Leipzig bei Atleti.
Ganz schwer, ne? Ich glaube, es wird ein 1-0 für Atletico.
So typisch quasi, ja.
Aber ich werde, wie gesagt, Donnerstag, bringt ja auch einiges. Ich werde mir nämlich Brest gegen Sturm Graz angucken. Ich habe es kaum glauben können, als sie das nochmal gesehen haben, dass das auch eine Champions-League-Partie ist tatsächlich. Aber es gab nochmal ein Spiel, was wirklich raussticht, und zwar Sparta Prag gegen Salzburg. Für die wirklichen Liebhaber am Mittwoch, also auch noch ein Spiel, wo vielleicht nicht die höchste Aufmerksamkeit bekommt.
Okay, und Sören, du wirst dir dann wahrscheinlich die Frankfurter gegen Pilsen anschauen.
Natürlich, auf jeden Fall.
Ja, da wird die Frankfurter einfach wahrscheinlich dann auch mit dem Heimsieg starten, ja. Kann man, glaube ich, von ausgehen. Ja gut, dann schauen wir mal, was uns da diese Woche alles erwartet. Viele spannende, gut, torreiche Spiele hoffentlich. Und dann hören wir uns nächste Woche Montag, so yes. Gott will, wieder, wenn Fabi Zeit in seinem Urlaub findet, ansonsten an einem anderen Tag.
Ja, ich weiß nicht, wo geht's hin, Fabi? Ja, aus dem sonnigen Mallorca werde ich irgendwo die Zeit finden. Okay. Wahrscheinlich mit einem Eimer Sangria vor mir. Nein.
Hast du Airbnb-Wohnung von Klopp jetzt übernommen, jetzt wo er in Deutschland zurück ist?
Meinst du die auf Sylt oder auf Mallorca?
Nee, auf Mallorca. Auf die, also, Mallorca. Die müsste ja jetzt frei sein, glaube ich, momentan. Ne?
Kann gut möglich sein, tatsächlich. Aber nee, glaube ich eher nicht. Ich glaube, das ist eine andere Gehalts- oder sagen wir mal, ein anderes Budget.
Ah, okay. Dafür in unmittelbarer Nähe wahrscheinlich.
Sozusagen.
Sozusagen. Gut, alles klar, Jungs. Ach, Gewinner des Spieltages, Fabi.
Bayern München, Harry Kane.
Okay, gut.
Für mich nur Atubulu. Er ist zurück nach seiner Verletzung. Nein, das ist wirklich so. Und er hat schon einen guten Einstand jetzt gegen Bochum gefeiert. Da wird in den nächsten Wochen auch mehr kommen.
Und für mich ist es Fortuna Düsseldorf. 19 Spiele am Stück in der zweiten Liga ungeschlagen. Relegation mal ausgenommen, Sören. Verdienter Tabellenführer in der zweiten Liga.
In diesem Sinne, sehr schön. Schließen wir, also die Folge, nehmen wir uns mal wieder was vor für nächste Woche. Ich bin gespannt. Ist eine spannende Fußball. Jo, macht es gut. Habt eine schöne Zeit.
Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.